Hey, mein Name ist Gerrit Lemke. Ich bin der Host dieses Podcasts. Ja, und wie ihr wisst, ist es ja unglaublich wichtig, gehört zu werden. Wie befreiend es ist, wenn jemand die richtigen Fragen stellt und Themen anspricht, die uns alle bewegen. Kein Bullshit-Bingo, keine Buzzwords. Genau das versuche ich hier zu tun. Und um diese Arbeit, diese Leidenschaft, dieses Wissen und die Erfahrung mit dir und weiteren Menschen zu teilen, gibt es jetzt etwas Neues. Ich finde etwas Besonderes. Mit einer Mitgliedschaft im Digitalzirkel für Macher im Mittelstand unterstützt du nicht nur mich, sondern all jene Stimmen und Menschen, die Raum für ehrliche Reflexion und bassfreien Support suchen. Monatlich gibt es viele Dankeschöns und eine Möglichkeit, noch näher an mich heranzurücken, um mich kennenzulernen und mich als wertvollen Gesprächspartner schätzen zu lernen. Das alles gibt es auf gerald-lemke.de/macher. Steht auch in den Shownotes nochmal zum Direktklicken. Lasst uns dort eine gemeinsame Reise der Erkenntnisse und der Gefühle gemeinsam weitergehen. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Bis bald.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Sag mal, fühlst du dich manchmal auch so, als wärst du genau auf so einer Schwelle aufgewachsen? Also nicht mehr rein analog wie die Eltern, aber die Kindheit, die war ja noch ohne Internet und Smartphone, oder?
Hm.
Oder hast du vielleicht auch das Gefühl, dass deine Generation so eingeklemmt zwischen den ja plakativen Babyboomern und den echt lauten Millennials oft so ein bisschen untergeht?
Ja, das kenne ich. Dieses Gefühl, so dazwischen zu sein.
Wenn dir das bekannt vorkommt, dann gehörst du wahrscheinlich zu Generation X. Und genau die schauen wir uns heute mal genauer an. Basierend auf den Quellen, die du uns mitgebracht hast.
Genau, wir machen heute mal so eine Art ja, Bestandsaufnahme. Wir haben da ja echt eine spannende Mischung. Also akademische Analysen, zum Beispiel zu Douglas Copelands Kultroman Generation X.
Ah ja, den kenne ich.
Dann Artikel über typische Merkmale, Auszüge aus Forschungsarbeiten, aber eben auch Stimmen aus Online-Diskussionen und Podcasts.
Okay.
Und unsere Aufgabe ist es jetzt, aus diesem ganzen Material mal die wichtigsten Erkenntnisse rauszufiltern. Vielleicht auch ein paar überraschende Einsichten. Also, was prägt die Leute, die so zwischen, sagen wir, 1965 und 1980 geboren wurden?
Und was ist ihr kulturelles Erbe, gerade aus den 90ern?
Genau. Und was bedeutet es, heute zur Gen X zu gehören? Oft ja in dieser Sandwich-Position. Da kommen wir später noch drauf.
Okay, super spannend. Lass uns direkt eintauchen. Zuerst mal die Basics. Wer gehört überhaupt dazu? Also die Geburtsjahre, die werden ja meistens so zwischen 1965 und 1979, manchmal auch 1980 angesiedelt.
Stimmt.
Einige der Quellen, ich glaube der Timebox-Podcast war es, verorten dich und mich ja auch klar in dieser Zeitspanne.
Ja, das passt. Und der Name Generation X, der ist ja auch interessant. Das X stand ursprünglich mal für die Variable.
Ach echt?
Ja, weil man dieser Generation nach den Boomern irgendwie keinen, naja, griffigen Namen geben konnte oder wollte. Douglas Copeland hat das dann 1991 mit seinem Roman eher ironisch aufgegriffen.
Und damit voll ins Schwarze getroffen.
Absolut. Obwohl sie ja anfangs auch 20-somethings genannt wurden, oder? Etwas abfälliger Slackers.
Slackers. Müßiggänger. Ja, das kenne ich auch noch. Was war denn damals, so in der Jugend dieser Generation, so grundlegend anders als bei den Eltern, den Babyboomern?
Da kamen einige Dinge zusammen. Die Boomer sind ja oft noch mit diesem Gefühl des Wirtschaftswunders aufgewachsen, ne? Immer aufwärts.
Ja, klar.
Die Generation X hat dann aber schon ziemlich früh wirtschaftliche Unsicherheiten erlebt. Steigende Arbeitslosenzahlen, Krisen, die Ölpreisschocks.
Mhm.
Und dann eben das Aufkommen von Jobs, die wenig Sicherheit oder Perspektive boten. Copeland hat dafür ja diesen Begriff Mac-Jobs geprägt.
Ja, stimmt.
Und das hat natürlich die Einstellung zur Arbeit verändert. Das betonen mehrere Quellen, Unicum zum Beispiel und auch die Analysen zu Copeland. Also dieses unbedingte Vertrauen in die lebenslange Karriere beim selben Arbeitgeber, das war halt weg.
Und gleichzeitig haben sich ja auch die Familien verändert. Die Scheidungsraten stiegen in den 60ern, 70ern stark an. Mehr Mütter waren berufstätig.
Genau.
Das führte ja dann zu den Schlüsselkindern, also Latchkey Kids im Englischen. Die waren nachmittags oft allein zu Hause.
Stimmt. Was aber, und das merken zum Beispiel Future Now und Unicum an, durchaus die Selbstständigkeit gefördert hat. Man musste halt früher lernen, Verantwortung zu übernehmen, sich selbst zu beschäftigen.
Macht Sinn.
Passt ja auch irgendwie zu den Figuren in Kuplands Roman. Die versuchen ja auch ganz bewusst, sich von so traditionellen Lebensentwürfen zu lösen und ihren eigenen Weg zu finden. Oft abseits dessen, was erwartet wurde.
Und dann ist da noch die Bildung. Viele Gen-Xler sind ja vergleichsweise gut ausgebildet, haben vom Ausbau der Unis profitiert.
Ja.
Aber diese gute Ausbildung hat sich nicht immer in entsprechende Jobs übersetzt, oder? Dieses Gefühl, überqualifiziert zu sein für unterbezahlte Mac-Jobs, das war doch weit verbreitet.
Absolut. Geringes Ansehen, kaum Aufstiegschancen, wenig Sinnhaftigkeit, das steckt ja hinter diesem Begriff, der in Kuplands Buch so zentral ist und auch in den Analysen, zum Beispiel bei Unicum, beschrieben wird.
Und das alles hat dann natürlich eine bestimmte Haltung geformt.
Ja, genau. Die Generation X wird oft als eher pragmatisch beschrieben, unabhängig. Manchmal auch als zynisch oder skeptisch, so eine Grundskepsis gegenüber großen Versprechungen, gegenüber Autoritäten.
Was aber nicht unbedingt Respektlosigkeit heißt, habe ich gelesen?
Nein, eher so ein kritisches Hinterfragen von Hierarchien und traditionellen Wegen. Gleichzeitig, und das betonen viele Quellen wie Unicum, Future Now oder auch Sascha Johann, ist ihnen oft eine gute Work-Life-Balance wichtig. Eine gewisse Autonomie, dieses Gefühl, sich nicht alles vorsetzen zu lassen. Das kennst du ja vielleicht auch aus deinem Umfeld.
Definitiv. Und das bringt uns ja direkt zu dem Buch, das diese Stimmung so eingefangen hat. Douglas Kuplands Generation X, Tales for an Accelerated Culture von 1991. Das gilt ja als das Kultbuch schlechthin. Kannst du mal kurz umreißen, worum es da geht und warum das so eingeschlagen hat?
Ja, also im Grunde erzählt es die Geschichte von drei Mitzwanzigern. Andy, Doug und Claire. Die kehren dem typisch amerikanischen Erfolgsstreben den Rücken.
Okay.
Haben sich in die kalifornische Wüste zurückgezogen, jobben in eben diesen schlecht bezahlten Mac-Jobs und verbringen ihre Zeit damit, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Es ist so eine Art Flucht vor der gefühlten Leere und Sinnlosigkeit der modernen Konsumgesellschaft.
Und was macht das Buch so besonders, so ja prägend? Die Analyse von Thomas Johannessen, die wir haben, spricht ja von postmodernen Merkmalen. Das klingt erstmal sehr akademisch.
Ja, klingt es, aber man kann es auch greifbarer machen. Postmodern bedeutet hier vor allem ein tiefes Misstrauen gegenüber den großen Erzählungen.
Also?
Also gegenüber der Idee, dass es nur eine Wahrheit gibt, einen richtigen Weg zum Glück oder eine gültige Erklärung für alles. Stattdessen herrschen halt Skepsis, Ironie und so ein Spiel mit verschiedenen Perspektiven.
Und Kupland fängt dieses Lebensgefühl ein.
Genau. Er nutzt dafür auch einen sehr eigenen Stil, viele Anspielungen, eine fragmentierte, also zerstückelte Erzählweise und natürlich diese berühmten Wortneuschöpfungen am Seitenrand.
Ah, diese Definitionen, Mac-Job oder Boomer-Envy.
Exakt, der Neid auf den Wohlstand der Eltern, ja. Diese Neologismen, aber auch die eingestreuten Bumper-Sticker-Slogans oder kleinen Zeichnungen machen das Buch selbst zu einem Kommentar über diese beschleunigte, medialisierte Kultur.
Also kein klassischer Roman, der so linear erzählt wird.
Nee, überhaupt nicht. Die Figuren selbst sind auch eher Typen, die bestimmte Haltungen verkörpern. Andy, der Erzähler, der sich von der Geschichte irgendwie übergangen fühlt. Doug, der Ex-Marketingmann, der seine Wut durch kleinen Vandalismus ausdrückt und dieser fast paranoide Angst vor dem Atomkrieg hat. Und Claire, die hängt noch am ehesten an traditionellen Vorstellungen, wird aber auch desillusioniert. Es geht weniger um tiefen psychologische Charakterstudien, sondern mehr darum, einen bestimmten Zeitgeist einzufangen.
Und du sagtest, das Geschichtenerzählen ist ganz zentral.
Absolut. Für die Figuren ist das Erzählen fast überlebenswichtig. Es ist ihre Art, der Welt irgendwie einen Sinn abzuringen, Identität zu stiften, oft auch unter Pseudonym.
Interessant.
Und witzigerweise besitzen die keinen Fernseher. Das kann man schon als Kritik am passiven Medienkonsum lesen, der ja damals durch MTV und so stark zunahm.
Die erschaffen ihre Realität lieber selbst durch ihre Geschichten.
Genau. Und Themen wie Konsumkritik, die Faszination für Berühmtheiten, besonders Tote und diese unterschwellige Angst vor der Zukunft, gerade die Atomkriegsangst bei Dark, Das zieht sich durch das ganze Buch.
Diese Stimmung, Skepsis, Desillusionierung, aber auch diese Do-it-yourself-Mentalität, das fand ja dann in den 90ern seinen kulturellen Ausdruck, oder? Die 90er werden ja oft als das Jahrzehnt der Generation X bezeichnet.
Ja, absolut. Da brach sich vieles Bahn, was vorher eher so im Untergrund schlummerte. Musikalisch ist das Stichwort natürlich Grunge.
Klar, Nirvana.
Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, die sogenannten großen Vier aus Seattle, wie sie ja auch im Wikipedia-Artikel genannt werden, die waren plötzlich weltberühmt.
Und der Sound war so anders.
Ja, roh, ungeschliffen, eine Mischung aus dem schweren Rock der 70er, so Black Sabbath-Einfluss, und der Energie von Punk und Indie-Rock, Sonic Youth zum Beispiel. Verzerrte Gitarren, Feedback, dröhnende Bässe und Texte voller Weltschmerz, Wut oder Apathie.
War ja bewusst hässlich, oder? Als Gegenentwurf.
Genau, eine bewusst hässliche Ästhetik als Gegenentwurf zum oft glatten Pop und Rock der 80er. Das Plattenlabel Sub Pop war da ja ganz entscheidend. Und Musiker wie Neil Young wurden als eine Art Godfather of Grunge gesehen.
Der Hype war echt riesig, aber irgendwie auch gefühlt schnell wieder vorbei.
Er war extrem intensiv, aber die Hochphase dauerte tatsächlich nur wenige Jahre. Der Tod von Kurt Cobain 1994 war da sicher eine Zäsur.
Ja.
Und wie es in der Reddit-Quelle diskutiert wird, kamen dann so ab Mitte, Ende der 90er neue Phänomene auf, die eher die nächste Generation, die Millennials, ansprachen. Teen-Pop, Boybands wie die Backstreet Boys, Girlgroups wie die Spice Girls.
Und der alternative Rock wurde irgendwie zahmer.
Ja, der ging dann eher im Mainstream auf als Post-Grunge oder Pop-Punk.
Aber der Einfluss der Gen X ging ja über Grunge hinaus. Modisch denkt man ja sofort an Flanellhemden, zerrissene Jeans.
Genau, dieser Look wurde zum Symbol. Aber auch bestimmte Frisuren. Denk nur mal an den Rachel Cut aus Friends.
Oh ja.
Und Filme und Serien wie My So-Called Life, kennst du die noch?
Ja klar, mit Claire Danes.
Genau. Oder auch Akte X mit dieser Grundstimmung von Misstrauen und Verschwörung. Das passte total gut in die Zeit. Selbst im Grafikdesign sah man diesen grungigen, unsauberen Stil. Und nicht zu vergessen, es war die MTV-Generation, wie Future Now sie nennt. Musikvideos waren ein zentrales Medium.
Was die Generation X aber auch besonders macht, finde ich, ist diese Brückenfunktion zwischen analog und digital. Das betonen Sascha Johann und Future Now ja auch stark.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele hatten eine Kindheit noch komplett ohne Computer oder nur mit sehr einfachen Geräten. Der Timebox-Podcast erwähnt ja Klassiker wie den VC20 oder C64.
Oh ja, C64 hatte ich auch.
Siehst du. Aber sie haben dann als junge Erwachsene den Aufstieg des Internets und der digitalen Technologien voll miterlebt und, ganz wichtig, mitgestaltet. Diese Anpassungsfähigkeit ist echt bemerkenswert.
Stimmt.
Ist ja kein Zufall, dass viele Gründer von Tech-Giganten, die unser Leben heute prägen, Jeff Bezos von Amazon, Larry Page von Google, zur Generation X gehören.
Die haben also nicht nur konsumiert, sondern auch aktiv gestaltet.
Definitiv. Sie waren oft die Wegbereiter für Dinge, die uns heute total selbstverständlich vorkommen. Die Nachfrage nach Heimvideos auf VHS, so argumentiert FutureKnow, hat quasi den Boden für Streaming-Dienste bereitet.
Interessante These.
Frühe Formen des Bloggings oder sogar Vloggings, Jeff Ranks, The Show wird da als Beispiel genannt, wurden von Gen X-Lern angestoßen. Auch die ersten sozialen Netzwerke wie MySpace oder Friendster gehen auf diese Generation zurück. Sie waren die digitalen Pioniere, bevor die Digital Natives kamen.
Und wo steht diese Generation heute? Viele sind ja jetzt so mitten im Leben, Mitte 40 bis Ende 50.
Genau, viele sind jetzt beruflich etabliert, oft in Führungspositionen. Aber der Weg dorthin war, wie der Timebox-Podcast es so charmant Herumschlawenzel nennt, selten geradlinig.
Haha, ja.
Dieses Ausprobieren verschiedener Jobs, auch mal Quereinstiege wagen, das scheint recht typisch zu sein. Flexibilität, Autonomie, vielleicht auch die Suche nach Sinn waren oft wichtiger als die klassische Stufenkarriere. Das deckt sich auch mit den Beobachtungen von Future Now und Sacha Johann.
Gleichzeitig gibt es aber eine riesige Herausforderung, die gerade Frauen dieser Generation stark betrifft, dieses sogenannte Sandwich-Dasein.
Richtig. Das beschreibt die Situation, gleichzeitig Verantwortung für heranwachsende oder junge erwachsene Kinder und für die eigenen, oft hilfs- oder pflegebedürftigen Eltern oder Schwiegereltern zu tragen. Man ist quasi eingeklemmt zwischen den Bedürfnissen von zwei Generationen.
Puh.
Und das Institut für Demoskopie Allensbach hat dazu im Auftrag von Bild der Frau eine sehr, sehr aufschlussreiche Studie gemacht mit Frauen zwischen 40 und 59.
Und die Ergebnisse, die zeichnen schon ein ziemlich belastendes Bild, oder?
Ja, die Zahlen sind deutlich. Also 82% der befragten Frauen kennen das Gefühl, überfordert zu sein und unter Zeitdruck zu stehen.
82%?
Ja. Fast alle, 95%, unterstützen ihre Eltern oder Schwiegereltern irgendwie. Gleichzeitig sind 88% gefühlt immer für die Kinder da, auch wenn die schon älter sind. Und 62%, sagen, dass die Hauptlast der Familienarbeit bei ihnen liegt.
Wow.
Oft geht halt die intensive Kinderbetreuung fast nahtlos in die Unterstützung oder sogar Pflege der Eltern über. Das ist eine enorme Doppelbelastung.
Die Studie beschreibt ja auch eine ziemliche emotionale Achterbahn.
Das stimmt. Ein ganz zentrales Gefühl ist das schlechte Gewissen, das viele ständig begleitet. Mal gegenüber den Kindern, weil man zu wenig Zeit hat, mal gegenüber den Eltern, weil man glaubt, nicht genug für sie tun zu können.
Das kann ich mir vorstellen.
Die Sorge um die Eltern, die Angst vor einer Verschlechterung ihres Zustands, wiegt oft schwerer als frühere Sorgen um die Kinder in der Pubertät. Die Pflege selbst wird trotz aller Bereitschaft von der Mehrheit als Belastung empfunden, vor allem zeitlich. Dieses Gefühl, kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, das ist weit verbreitet.
Aber die Studie zeigt ja nicht nur Belastung, sondern erstaunlicherweise auch Stärke.
Das ist wirklich das Bemerkenswerte. Trotz allem geben 83% der Frauen an, Freude am Leben zu haben.
Echt? Das ist viel.
Ja, sie zeigen sich mehrheitlich optimistisch und haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Sätze wie »Ich kümmere mich gern« oder »Ich will etwas zurückgeben« kommen da oft vor. Die Familie bleibt trotz der Belastung eine wichtige Kraftquelle.
Okay.
Und sie suchen auch aktiv nach Ausgleich durch Medienkonsum, Zeit in der Natur, Treffen mit Freunden oder gezielte Entspannungsmomente wie Wellness.
Was aber auch deutlich wird, der Wunsch nach mehr Unterstützung von außen.
Na, absolut. 3/4 der befragten Frauen finden, dass der Staat mehr tun müsste, um sie zu entlasten. Das wirft natürlich die Frage auf, wie Gesellschaft und Politik diese Frauen, die ja oft Leistungsträgerinnen in Beruf und Familie sind, besser unterstützen können, damit sie nicht zwischen all den Anforderungen zerrieben werden.
Okay, fassen wir also nochmal zusammen. Generation X. Eine Generation, die im Übergang aufgewachsen ist, geprägt von wirtschaftlichem Wandel, sich ändernden Familienstrukturen, und das Ergebnis scheint so eine Mischung aus Pragmatismus, Unabhängigkeit und einer gesunden Portion Skepsis zu sein.
Genau. Kulturell haben sie vor allem die 90er Jahre geprägt, mit Grunge als lautstarkem Ausdruck, aber eben auch als Wegbereiter vieler digitaler Entwicklungen. Heute stehen sie oft mitten im Berufsleben, nicht selten in verantwortungsvollen Positionen.
Aber gleichzeitig auch vor dieser krassen Herausforderung, sich um Kinder und Eltern zu kümmern, das Sandwich-Dilemma.
Eine Generation, die halt gelernt hat, sich anzupassen und ihre eigenen Wege zu finden. Ziemlich resilient eigentlich.
Ja, das stimmt. Und die Frage an dich da draußen, die du uns zuhörst und vielleicht selbst zu dieser Generation gehörst: Wo erkennst du dich wieder? Was aus diesen Beschreibungen aus den verschiedenen Quellen, was resoniert am stärksten mit deinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen?
Und vielleicht noch eine letzte Frage, so zum Nachdenken, die sich aus dem Charakter dieser Generation ergibt. Wenn diese Generation X, die ja oft als weniger autoritätsgläubig, pragmatischer und vielleicht auch flexibler beschrieben wird, wenn die jetzt zunehmend Führungsrollen übernimmt, im Beruf, aber eben auch in der Familie, bei der Organisation von Pflege und Unterstützung, wie könnten sie diese Rollen anders gestalten als die Generationen vor ihnen? Welche neuen Lösungsansätze könnten vielleicht aus ihrer spezifischen Erfahrungswelt erwachsen?
Das ist eine gute Frage. Tja. Das war unser Blick auf die Generation X, destilliert aus den Quellen, die du uns anvertraut hast. Wir hoffen, diese kleine Tour durch die Merkmale, die Kultur und die heutigen Herausforderungen war aufschlussreich und ja, vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam für dich. Bis zum nächsten Mal.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.